Wir fast alle haben vor anderthalb Monaten zusammen einen Abschnitt aus der Bibel betrachtet. Das 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und ich muss euch verraten, warum ich diesen Text genommen habe. Es gab zwei Gründe. Erstens finde ich den Text einfach super und wichtig für eine wachsende Gemeinde. Und zweitens hatte ein Bruder mich einige Wochen vorher angesprochen, er würde sich wünschen, wenn wir doch mal wieder eine Auslegungspredigt hätten. Also wo man, wie man das so schön sagt, eine Perikope, einen festen Bibeltext hat, den man von oben nach unten abgrast und am Ende weiß man dann, was dieser Abschnitt sagt. Und dann dachte ich, gut, dann machen wir das doch mal. Am Ende dieser Predigt habe ich einige Beispiele gebracht. Ich glaube, das Einzige, was hängen geblieben sein wird, zwei Beispiele werden hängen geblieben sein, ein gelbes Auto. Damit meinte ich übrigens das gelbe Auto von Carsten. Im Nachhinein sprach man mich sofort an, dass es auch ein anderes neues gelbes Auto gäbe in der Gemeinde. Aber ich meinte erstmal das gelbe Wägelchen von Carsten. Und ich sprach von einem Jugendmitarbeiter, der am Strand mit einer Jugendlichen eine bestimmte Umgangsweise hatte. Also wenn ihr euch an die Predigt nicht mehr erinnern könnt, ich glaube, die Beispiele werden dem einen oder anderen vielleicht noch helfen. Worum ging es eigentlich? Es ging um eine Anfrage. Die Christen in Korinth hatten an den Apostel Paulus einige Fragen gerichtet. Und eine der Fragen war, wie sieht das eigentlich aus? Darf man als Christ Götzenopferfleisch essen? Darf man Fleisch essen, was irgendwie Götzen geopfert wurde, irgendwie rituell geschlachtet wurde und was dann vielleicht sogar im Götzentempel gegessen wird, der damals unter anderem auch so eine Art Restaurantfunktion hatte? Darf man oder darf man nicht? Und ich finde die Frage interessant, weil wir ähnliche Fragen heutzutage auch haben. Weniger mit Götzendienst und weniger mit Steak oder Schnitzel als mit der heißen Frage, Bikini ja oder nein? Diese Frage kam in meiner Predigt überhaupt nicht vor. Ich habe das Wort, glaube ich, nicht mal verwendet. Ich wüsste auch nicht, warum. Aber wie man mir gesteckt hat, kam sie im Anschluss an meine Predigt vor, diese Frage. Darf man denn nun Bikini tragen oder nicht? Und in dem Zusammenhang haben wir über das Beispiel mit dem Jugendmitarbeiter noch heute diskutiert. Und ich merkte, ich würde gerne noch eine Kohle nachlegen. Kennt ihr das? Beim Grillen passiert mir das laufend. Bis ich soweit bin mit dem Grillfleisch, ist die Glut schon wieder weg. Ich muss wieder Kohle nachlegen, um weiter zu brennen. Und genau das möchte ich heute auch tun. Wer den Eindruck hat, dass ich mich ein bisschen wiederhole, ja, er hat recht. Wer den Eindruck hat, ich habe nichts Neues gesagt, holt euch die Kassette. Ich habe was Neues dabei. Das Ergebnis vom 13.07. Nur das Ergebnis war, ja, ein Christ darf Götzenopferfleisch essen. Ist Fleisch wie jedes andere. Ist es mit Danksagung und das ist in Ordnung. Aber, das haben wir auch gesehen, es gibt Christen, die aufgrund ihrer Vergangenheit, ihrer heidnischen Vergangenheit, Probleme damit haben, wenn sie selbst Fleisch essen würden. Weil sie das an ihre frühere Gebundenheit, an diese Kulte erinnert. Sie waren vor ihrer Bekehrung gewohnt, dieses Fleisch mit einem religiösen Hintergrund der Götzenverehrung zu essen. Man dachte damals, dass dieses Fleisch nicht nur ein Opfer ist, sondern dass das Fleisch durch die Opferung einem Götzen gegenüber gereinigt würde. Man dachte, es wäre verseucht, jetzt nicht im mikrobiologischen Sinne oder im radiologischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass da irgendwas, ein Geist drin steckt oder sowas. Und durch die Opferung einem Götzen gegenüber würde es gereinigt werden. Und wenn ein Mensch, der in so einer Vergangenheit aufgewachsen ist, sich bekehrt, sich von diesen Götzen wegwendet und hin zum lebendigen Herrn Jesus Christus bekehrt, dann kommt er in Schwierigkeiten. Wenn er plötzlich sieht, dass ein starker Christ, vielleicht ein Gemeindeleiter oder irgendeiner, der immer die erste Position einnimmt, wenn der im Götzentempel liegt und dieses Fleisch mit Genuss in den Rachen schiebt. Sie fangen dann an zu schwanken. Sie werden unsicher. Sie fühlen sich vielleicht zurückgezogen zu diesen schlechten Dingen, von denen sie sich doch Kraft der Kraft Gottes weggewendet haben. Sie werden verführt, es dem reifen Christen nachzumachen, obwohl ihr Gewissen in grellsten Tönen Alarm schlägt. Und nach ihrem eigenen Gewissen, nicht nach dem Wort Gottes, nach ihrem eigenen Gewissen denken sie, wenn sie dieses Fleisch essen, sündigen sie. Aber der reife Christ tut's. Und dann sind sie in diesem Zerriss und sündigen. Nicht vor Gott, sondern nach ihrem eigenen Gewissen. Und das ist das Thema vom 1. Korinther 8. Und was Paulus anprangert ist, dass dieses eigentlich korrekte Verhalten, dass man Fleisch essen kann, den schwachen Bruder verdirbt. Dass es ihm zu Schaden kommen lässt. Und das ist dann Sünde. Nicht Sünde des kleinen, schwachen Bruders, sondern Sünde des starken Bruders. Weil er seine Freiheit, die er theologisch und alles Mögliche hat, ausnutzt, aber sein Bruder damit zum Problem wird. Manche in den hinteren Reihen haben das Stichwort Bikini immer noch im Hinterkopf. Was man. Zusammengefasst auf der Folie. Der Starke, was auch immer das genau ist, soll auf sein Recht, ob er es nun wirklich hat, ist noch eine ganz andere Frage, verzichten, wenn der Schwache ansonsten verführt wird, dasselbe zu tun, er aber dabei gegen sein schwaches Gewissen verstieße. Das ist ganz eng ausgelegt, 1. Korinther 8. Der Starke tut etwas, der Schwache tut genau das Gleiche, Götzenopferfleisch essen, verstößt aber gegen sein Gewissen, was falsch justiert ist, was falsch eingestellt ist, und das soll man nicht tun. Aber das ist die Botschaft von 1. Korinther 8 und so haben wir es beim letzten Mal ausgelegt. Lass ruhig an. Das heißt, das Problem von 1. Korinther 8 ist nicht die Bikini-Frage. Denn wenn ich die jungen Damen, ich glaube ältere Damen tragen seltener Bikini, die jungen Damen da sehe am Strand, dann ist mein Problem nicht, dass ich dazu verführt werde, ihr dürft jetzt lachen, Bikini zu tragen. Das wäre alles andere als hübsch anzusehen, höchstens albern. Und dieses Bikini-Tragen, wenn ich es täte, wäre albern, aber wäre für mich nicht etwas, was mein Gewissen belastet. Also, naja. Ihr habt es verstanden, ich brauche den Satz nicht beenden. Also, Paulus bezieht sich zunächst darauf, dass ein kulturell oder religiös geprägter schwacher Christ in die alten Dinge zurückgezogen wird, indem der Schwache, der Reife, der erwachsene Christ etwas tut, wozu er vor Gott die Freiheit hat. So, die die Bibel dabei haben, schlagt doch freundlicherweise im 1. Korinther 8 auf. Vielleicht könnten noch zwei Brüder oder Schwestern so freundlich sein, mal Bibeln zu verteilen. Weil wir werden nachher noch einen längeren Textabschnitt lesen. Jetzt für die erste Übung ist das noch nicht so wichtig, aber für nachher. Schlag doch mal nochmal 1. Korinther 8 auf, bitte. Danke. Richtig kräftig die Hand heben, hier vorne noch einmal. Martin? Noch jemand ohne Fahrschein? Gut. Wenn ihr 1. Korinther 8 aufschlagt, ich will jetzt 1. Korinther 8 nicht wiederlesen, das haben wir beim letzten Mal getan. Aber wer seine Bibel kennt, der weiß, dass nicht nur 1. Korinther 8 das Thema Götzenfleisch, Götzentempel behandelt wird, sondern auch in Kapitel 10. Und das schlagt doch mal auf. 1. Korinther Kapitel 10. Und wenn ihr da so ab Vers 25 zum Beispiel guckt, also das springt immer so ein bisschen thematisch, aber wenn ihr in 25 guckt, da heißt es dann in der revidierten Elberfelder, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Oder drei Verse weiter, 28. Wenn aber jemand zu euch sagt, vielleicht sogar ein Ungläubiger das sagt, das ist Opferfleisch, so esst nicht um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. So, und jetzt schlagt man Kapitel 9 auf. Also Kapitel 8, Götzenfleisch, Götzentempel. Kapitel 10, Götzenfleisch, Götzentempel. Jetzt gucken wir uns Kapitel 9 an. Götzenfleisch, Götzentempel. Vers 5 zum Beispiel. Worum geht es in Vers 5? 1. Korinther 9, 5.
Heiraten, nicht heiraten.
Genau. Haben wir kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Paulus spricht über Heirat. Voll das Thema Götzenfleisch. Oder in Vers 14 spricht er wovon? Theologie für Optiker.
Leben vom Evangelium.
Ja, drückt mal ein bisschen moderner aus. Knete für den Prediger. Vielen Dank. Finanzielle Unterstützung. Ja, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Es geht einfach darum, wie finanziert sich Apostel Paulus? Was hat dieses Kapitel dort zu suchen? Götzenopferfleisch, heiraten, nicht heiraten, Geld kriegen, Geld nicht kriegen, Götzenopferfleisch. 8, 9, 10. Ich denke, dass das Kapitel dort völlig am Platz richtig ist. In Kapitel 8 versucht Paulus doch eins klar zu machen. dass starke Christen die Möglichkeit oder die Gefahr haben, schwache Christen dadurch in Gefahr zu bringen, dass sie ihr Recht, was sie haben, ausüben. Und was rät er? Er sagt, verzichte auf dein Recht. Warum? Um deinem Bruder etwas Gutes zu tun. Nicht, weil du sündigst, sollst du auf Götzenopferfleisch verzichten. Sondern, weil dein Bruder ein Problem kriegt. Deswegen verzichte bitte auf das Götzenopferfleisch. Oder auf das Liegen im Götzentempel. Und Kapitel 9 ist die gleiche Thematik im Grunde genommen. Nicht Götzenfleisch. Aber er geht darauf ein, dass die Apostel oder namentlich er persönlich ganz bestimmte Rechte hätte. Nämlich zu heiraten. Von den Gemeinden finanziell unterstützt zu werden. Aber, was er in dem Kapitel ausführt, ist, er verzichtet darauf. Er hat dieses Recht, das sagt er sowas von ausführlich in diesem Kapitel, dass kein Mensch mehr über Finanzierung von vollzeitlich in der Gemeinde reden kann. Aber er sagt, ich verzichte freiwillig. Und warum? Damit ich anderen etwas Gutes tue. In diesem Fall geht es um die Verkündigung des Evangeliums. Er will nicht, dass der Ruf, den er hat, geschädigt wird. Der Mann verkündigt das Evangelium bloß, um Knete zu kriegen. Nein, er verzichtet auf bestimmte Rechte. Auch auf das Recht, verheiratet zu sein. Weil er weiß, dann bin ich geteilt. Dann habe ich nicht mehr so viel Kraft und Zeit. Aber ich verzichte auf dieses Recht, um anderen etwas Gutes zu tun. Und in Kapitel 10 geht es damit weiter. Und von daher meine ich, ich werde das nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang erläutern, dass diese Selbstbeschränkung, die wir in Kapitel 8 gelesen haben, sich nicht nur auf Anstöße zur Sünde beschränkt. Also, dass das, was ich tue, jemanden dazu führt, zu sündigen. Paulus verzichtet aus Liebe auf sein Recht auf finanzielle Unterstützung, um Menschen für Christus zu gewinnen. Erstmal ausmachen, danke. Das war die Einleitung. Der Anschluss an das letzte Mal. Jetzt kommt ein bisschen was Allgemeines und dann leiten wir zu der Fortsetzung ein. Die Gemeinde ist kein isolierter Raum. Gemeinde steht, seitdem sie existiert auf dieser Welt, immer in der Gefahr, dass sich in ihr Sünde einschleicht und breit macht. Deshalb fordert die Bibel so oft auf, dass Christen Selbstzucht treiben, dass sie sich selbst disziplinieren. Und sie fordert die Gemeinde auf, Gemeindedisziplin oder Gemeindezucht zu üben. Weil die Gemeinde heilig sein soll, aber doch immer wieder Sünde hineinkommt. Wir haben eben über 1. Korinther 8 und 9 gesprochen. Drei Kapitel vorher, 1. Korinther 5, macht Paulus genau das. Er tadelt die Korinther aufs Schärfste, dass sie gegen offensichtliche Sünden in ihrer Gemeinde nicht vorgegangen sind. Ja, da wird Inzest betrieben, da hat jemand die Frau seines Vaters, seine Schwiegermutter, würden wir vermutlich heute sagen. Ist mit der zusammen und die Korinther sind aufgeblasen und machen nichts. Aber offensichtliche Sünde dieser Art ist nicht die einzige Gefahr, die auf eine Gemeinde wirkt. Sie ist nicht die einzige Gefahr für die geistliche Gesundheit und die Einheit der Gemeinde. Bestimmte Einstellungen und bestimmte Verhaltensweisen können, selbst wenn sie nicht Sünde sind, nicht so ganz deutlich Sünde sind, können die Gemeinschaft einer Gemeinde zerstören. Und damit dann auch die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Das heißt, andere Menschen für den Glauben, für Herrn Jesus Christus zu gewinnen. Einstellungen, ganz bestimmte Verhaltensweisen. Durch solche Dinge, man muss sich bloß die ganze Kirchengeschichte einfach mal angucken, sind immer wieder Gemeinden zerstört worden, ist ihre Frucht zerstört worden, ihre Arbeit und die Einheit dieser ganzen Gemeinden ist aufs Schwerste beschädigt worden. Nicht durch die ganz großen und offensichtlichen Sünden, sondern durch ganz bestimmte Verhaltensweisen, ganz bestimmte Haltungen. Solche Probleme werden ausgelöst durch Differenzen innerhalb der Gemeinde über Themen, die die Bibel weder klar geboten noch klar verboten hat. So manche Spaltung kommt wegen solcher Themen, die wir mit dem technischen Begriff Grauzone umschreiben. Es gibt Sachen, die sind klar Sünde. Es gibt für Gott klar Sachen, die nicht Sünde sind. Das Problem ist, dass uns Menschen es schwerfällt, die genau diese Trennlinie, diese Grenze zu sehen. Und der Bereich, wo wir halt nicht sicher sind, jeder weiß, dass Mord Sünde ist, ja? Und jeder weiß, dass wenn ich meiner Frau einen Kuss gebe, dass das keine Sünde ist. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die sind da so mittendrin, wo es schwerfällt, ganz klare Antworten zu geben. Und durch solche Differenzen sind so manches Mal Gemeinden kaputt gegangen. Das sind dann Angelegenheiten vielleicht persönlicher Vorliebe, was mir gefällt. Oder Tradition bei älteren Gemeinden. Noch haben wir die Chance, ja, dass wir nicht in Tradition verfallen. Aber bald sind wir in der dritten Generation in dieser Gemeinde. Und die dritte Generation weiß nicht mehr, warum die erste Generation irgendwann mal irgendwas festgelegt hat. Und das führt dann zu Verwirrung in der Gemeinde. Mitunter zu Bösartigkeit, Böswilligkeit. Oder dass das Gewissen eines anderen übergangen wird. Oder auf jeden Fall zu schlechter Stimmung. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde Gemeinde einfach klasse. Also ich bin ein Fan von Gemeinde. Ich verstehe Leute nicht, die sagen, es darf keine Gemeinde geben. Es gibt da so einige, ich weiß nicht, ob man sowas Sekte nennen darf, aber einige Leute, die einfach sagen, Gemeinde ist nicht okay. Wir müssen uns als Christen immer so treffen. Ich bin Fan von Gemeinde. Warum? Weil ich es faszinierend finde, wie unterschiedlich Gemeinde ist. Nicht wie unterschiedlich wir im Vergleich zu irgendeiner Nachbargemeinde sind, sondern wie unterschiedlich dieser Club hier ist. Wir haben bemerkenswerte Unterschiede im Lebensalter unserer Mitglieder. Wir haben bemerkenswerte Unterschiede in der Erziehung und Ausbildung unserer Leute. Wir haben Unterschiede in der Reife, in der Persönlichkeit, in kulturellen und religiösen Hintergründen. Es gibt Gemeinden, da kommen Leute aus einer Tradition, generationenlanger Tradition, evangelikal zu sein. Der Vater war schon in der Brüdergemeinde, der Großvater war in der Brüdergemeinde und der Großgroßvater war in der Brüdergemeinde, kannte Herrn Brockhaus persönlich und so weiter. Es gibt andere, die kommen vielleicht eher aus einem gesetzlichen und strengen Elternhaus. Andere hingegen laufen mit einer erstaunlichen Offenheit und Liberalität herum, dass den anderen nur die Ohren abfallen. Einige sind vielleicht eher liturgisch geprägt. Der Gottesdienst muss ganz straff laufen. Andere bevorzugen vielleicht eher eine spontane, eine unstrukturierte Anbetung. Einige hören vielleicht seit Kindesbeinen bibeltreue Verkündigung, während andere das Evangelium vielleicht erst kürzlich gehört haben und gerade mal die Grundlagen und davon auch mal nur die Überschriften verstanden haben. Einige stammen aus dem Heidentum, andere haben sich vielleicht aus irgendwelchen Kulten bekehrt oder kommen aus dem liberalen Protestantismus, kommen vielleicht aus dem römischen Katholizismus, aus dem Judentum, aus dem atheistischen Humanismus und. Oder einfach nur aus irgendeinem religiösen Einerlei. Geht mal unsere Adressliste durch. Ich habe es gestern gemacht. Wir haben Katholiken. Gemäßigte Satanisten. Ich weiß nicht, ob der Begriff angemessen ist. Protestanten. Humanisten und. Wir haben nicht nur west- und ostdeutsche Kultur, was auch schon ein Problem ist, sondern auch amerikanische, afrikanisch-türkische und auch so ein bisschen Ostblockländer haben wir hier vertreten. Unser Bildungsstand fängt beim Ungelernten an und endet beim promovierten Wissenschaftler. Unsere Berufstätigkeit geht vom Azubi über eine Hilfskraft bis hin zum Abteilungsleiter oder selbstständigen Unternehmer oder Künstler. Alle mir denkbaren und bekannten Familienstände, ja, bis auf dieses ganz Neue dann mit dieser Partnerschaft zwischen Mann und Mann. Aber alle mir denkbaren, gültigen, legalen Familienstände haben wir hier auch. Wir haben Unverheiratete, wir haben Verheiratete, wir haben Verwitwete, Geschiedene und Wiederverheiratete. Solche Unterschiedlichkeit kann zu Problemen führen. Und ich glaube, dass 1. Korinther 8 genau so ein Problem aufgreift. Der ehemalige Götzenanbeter wird durch den Starken, der mit Götzen vielleicht nie was zu tun hatte, weil er im Judentum aufgewachsen ist, verführt und es kommt zu Problemen. Und wenn ich meine Bibel lese, vielleicht habt ihr andere Ausgaben, aber wenn ich meine Bibel lese, habe ich den Eindruck, dass Gott diese Unterschiedlichkeit gewollt hat. Und dass das die Stärke einer Gemeinde und nicht das Handicap einer Gemeinde ist. Ich denke, wir dürfen und wir müssen daran denken und wir dürfen das auch noch als Zeugnis nach außen tragen, dass Gott diese Kraft hat, diese verschiedenartige Gruppe, dieses bunte Mischmasch, im Englischen gibt es da so einen schönen Begriff, Melting Pot, der Schmelztiegel, so wurde der USA früher genannt, der Schmelztiegel, wo alles mit hier hingekippt wurde und irgendwie meinen sie, es würde funktionieren. Aber bei der Gemeinde klappt das, da wird alles Mögliche hineingetan, so wie der Heilige Geist sich das aussucht, packt er Leute in diesen Topf und Gott hat die Kraft, diesen Schmelztiegel zusammenzuhalten und zu einer ernsthaften Einheit voranzutreiben. Gott hat nicht beabsichtigt, dass es hunderte von Variationen von Gemeinden gibt. Hunderte Ortsgemeinden, klar, weil es hunderte von Städten gibt. Aber dass man sich trennt, weil die grüne Stühle haben und die anderen, weil sie die Lieder vorwärts singen. Unterschiedlichkeit kann aber in der Gemeinde ganz leicht durch das unerlöste Fleisch und durch Satan missbraucht werden, um Spaltung, Missklänge zu erzeugen, ja sogar Hass und Feindseligkeiten. Aber es war das Anliegen des Apostel Paulus immer wieder, dass, Zitat, jeder Christ ein tiefes Bedürfnis danach hat, jetzt beginnt das Zitat, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Epheser 4,3 und, Zitat, die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Kolosser 3,14. Diese Liebe, die sollen wir anziehen. Und der Herr Jesus drückt denselben Wunsch in einem neuen Gebot aus, nämlich das Gebot, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und nicht eure Unterschiedlichkeit benutzt, um zu boxen. Johannes 13, 34-35. Und es gibt in der Bibel noch ein weiteres Kapitel, was auf diese Unterschiedlichkeit und auf etwaige Schwierigkeiten eingeht. Ähnlich wie 1. Korinther 8, was auf die Gefahr der Zerteilung der Gemeinde eingeht. Es geht auf diesen Konflikt zwischen starken und schwachen Christen ein. Zwischen solchen, die erwachsen sind, und solchen, die es halt noch nicht sind. Zwischen jenen, die ihre Freiheiten in Christus verstanden haben und Gott dafür loben, was nicht schlecht ist. Und jenen, die an bestimmte religiöse oder kulturelle Tabus und Praktiken irgendwie noch gekettet sind, die früher Bestandteil ihres Lebens waren, bevor sie zu Jesus Christus kamen. Und diesen Text möchte ich mit euch lesen. Römer 14, mindestens ab Vers 1. Noch nicht anmachen. Hilf mal, falls nötig. Den Schwachen im Glauben, ich lese jetzt nach der revidierten Elberfelder, weil das noch die weitverbreiteste hier ist. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen. Das heißt, da gibt es irgendwie Unterschiede. Und der andere hält alle Tage gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht. Strebt danach, setzt eure Kraft dafür ein, darüber denkt nach, darüber urteilt, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein, als unrein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. 1. Korinther 8. Verdirb nicht mit deiner Speise für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und dem Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Dann habe ihn vor dir selbst. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Der Starke, der Schwache. Der eine tut was, der andere tut was nicht. Der eine soll es lassen, weil der andere es schlecht findet. Ich habe versucht, ich habe ganz viel Papier vollgekritzelt zu Hause, bis dann am Ende das rausgekommen ist. Ich habe versucht, das irgendwie schematisch mal darzustellen. Wir haben im oberen Bereich 1. Korinther 8. Der Schwache tut etwas nicht, zum Beispiel Götzenopferfleisch essen, weil er denkt, dass er es nicht darf. Und was sagt Gott dazu? Hey, das ist gut. Weil du es tust, weil du mir gehorsam sein willst. Der Starke, zweite Zeile, tut etwas, zum Beispiel Götzenopferfleisch essen, weil er weiß, dass das in Ordnung ist. Und was sagt Gott dazu? Obwohl es ja genau das gegenteilige Verhalten ist. Er sagt, auch gut, denn du hast die richtige Erkenntnis. Du tust es für den Herrn. Du weißt, dass Jesus dich freigemacht hat von diesem Gebot. Aber die Warnung ist, der Starke darf den Schwachen nicht dazu bringen, genau diese Sache gegen sein Gewissen zu tun. Das wäre Sünde, weil nämlich seine Stärke dem Schwachen aufbürdet. Das ist die Antwort, darf ich meine Freiheit ausleben, auch wenn mein Bruder dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird? Und der Abschnitt, den wir jetzt eben gelesen haben, Römer 14, ist dann unten. Wie reagiere ich, wenn mein Bruder eine Grauzonenfrage anders beantwortet als ich? Der Schwache hält ein Gebot, zum Beispiel das Sabbatgebot, weil er denkt, dass er es halten muss. Und da sagt Gott, das ist gut, weil du Gott gehorsam sein willst. Das ist deine Herzenshaltung. Du gehorchst Gott. Du hältst diesen Tag für Gott. So habe ich zumindest in Römer 14 gelesen. Täte er es anders, würde er gegen sein Gewissen handeln. Und davor warnt die Bibel. Zweitens, der Starke hält genau dieses Gebot nicht, weil er weiß, dass das Gebot nicht mehr gilt. Gut, weil er es für den Herrn tut. Er weiß, dass Jesus ihn von diesem Gebot freigemacht hat. Aber auch hier zwei Warnungen. Der Starke darf den Schwachen nicht verachten. So eine gesetzliche Tüte. Ja? Weiß nicht mehr, dass Gott das freigemacht hat davon. Von diesen ganzen rituellen Geboten, von diesen Reinigungsgeboten. Achtet tatsächlich beim Kauf seines Pullis drauf, dass da kein Mischgewebe drin ist. Ja, das ist ein alttestamentliches Gebot. Und es kommt ganz schnell. Verdammt nochmal, es kommt so schnell, dass wir die Schwachen im Glauben, wir nennen sie vielleicht nicht schwach, wir denken vielleicht gar nicht darüber nach, aber dass wir ganz schnell über den Glaubensstand des anderen verächtlich denken. Und das darf nicht sein. Hier ist jetzt nicht die Rede davon, dass man sich mal beim Kaffee zusammensetzt und mal über eine Sache redet. Ja, wir dürfen einander belehren, wir dürfen einander weiterhelfen auf dem Weg. Es ist hier nicht das Thema. Hier geht es darum, verachte ich? Nein, ich darf es nicht. Denn er will Gott gehorsam sein. Und was ist kostbar? Dass er Gott gehorsam sein will, dass er seinem Herrn folgen will, mit dem, was er erkannt hat. Mit was anderem kann er ja auch nicht folgen. Und er ist halt noch nicht so weit. Und der letzte Punkt, der Schwache darf den Starken nicht verurteilen oder richten. Das wäre sonst Sünde. In Römer 14,1 heißt es, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, jedoch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Darum geht es in Römer 14. Römer 14 redet nicht von Ehebruch, Mord, Lüge, Diebstahl, sondern es geht um das, was wir mit Grauzone umschreiben. Und darauf bezieht sich auch diese Zeile. Manch einer missbraucht diesen Text zu sagen, wir dürften nie gegen Sünde in der Gemeinde vorgehen. Den dürfen wir einander nicht richten, nicht verurteilen. Wir dürfen vielleicht gar nicht mal ihn ansprechen. Das ist nicht das, worum es in Römer 14 geht. Ja, es ist, dass Paulus hier nicht von so einer groben Sünde redet, von diesen deutlichen Dingen redet, ist klar. Ich hatte es vorhin angedeutet, 1. Korinther 8 hat er über diese zweifelhaften Fragen gesprochen und drei Kapitel vorher hat er ganz klar gesagt, Leute, warum geht ihr denn nicht gegen diese inzestöse Unzucht bei euch vor? Gegen dieses, dass derjenige die Frau seines Vaters hat. Warum geht er nicht dagegen vor? Dann kann er nicht drei Kapitel später sagen, ihr dürft es gar nicht. Ja, auch Römer, Der Römerbrief hat einiges zu sagen zum Thema Sünde. Deswegen kann ein Römer 14 nicht plötzlich sagen, wenn ihr Sünde seht, bloß nie ansprechen. Das ist falsch. Es geht hier um das, was in Römer 14 einsteht, was, also in der Elberfelder wird es noch halbwegs deutlich, in der Schlachterübersetzung ist ganz schwierig. Da geht es um diese Grauzonenfragen. Um Dinge, die Gott nicht für alle Menschen irgendwie verbindlich festgelegt hat, die wir aus Gottes Wort nicht deutlich als Sünde verbieten können. Die Folie bitte runter, jetzt die andere Folie wieder rauf, bitte. Und zwar komplett die. Mach ruhig alles. Die ersten beiden Kästchen hatten wir. Der dritte Kästchen, der Starke soll den Schwachen mit seinem schwachen Gewissen annehmen und nicht verachten. Das nächste Kästchen, der Schwache soll den Starken nicht richten oder verdammen. Römer 14, 3b. Was immer wieder drinsteckt im Text, ich habe das beim Lesen bemerkt, ist diese Formulierung für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn. Und das ist maßgeblich. Der Starke will etwas für den Herrn machen. Er weiß, dass Gott, dass Jesus ihn von bestimmten Geboten vielleicht freigemacht hat. Und er lobt Gott dafür und sagt, klasse Herr, dass ich dieses Fleisch essen kann. Und der Schwache sagt, ich möchte das nicht tun, weil ich meinem Gott und Herrn treu sein möchte. Er tut es für den Herrn nicht. Und das ist dann auch gut. Alles zur Ehre Gottes, haben wir heute schon mal gehört, das Wort. Am Anfang. Alles, was wir tun, ob wir essen oder trinken oder nicht essen oder nicht trinken, egal was wir tun, sollen wir immer zur Ehre Gottes tun. Aber wie ich eben sagte, sündhafte Verhaltensweisen sind hiermit aber keineswegs geheiligt. Hier muss Gemeindezucht geübt werden. Siehe Matthäus 18, 1. Korinther 5, 2. Thessalonicher 3 und andere. Heute Morgen beim Haarewaschen habe ich überlegt, du musst noch Beispiele bringen. Was ist denn jetzt so eine Grauzonenfrage? Weil darüber kann man ja auch wieder trefflich streiten. Ist das eine Grauzone oder ist das ein ganz eindeutiges Ding? Das ist wie immer das Problem. Ja, in den wichtigen Fragen Einheit und bei den nicht wichtigen Fragen Freiheit. Man streitet sich nicht über den Grundsatz, man streitet sich darüber, was wichtig und was unwichtig ist. Und da ist tatsächlich auch immer Gespräch nötig. Vielleicht auch Leitung einer Gemeinde nötig. Ich habe ein paar Beispiele. Habt ihr welche? Was würdet ihr als so eine klassische Grauzonenfrage bezeichnen? Mir fällt gerade noch eins ein.
Fernsehen?
Alkohol trinken, Zigaretten rauchen. Wie bitte? In die Disco gehen. Cool, aber schreib das auf, das gefällt mir. Disco, Alk, Zigaretten. Da fallen uns Zigarren drunter oder haben wir die? Das ist ein klarer Fall, dass das Sünde ist, weil Zigaretten waren Grauzone. Scherz. Fernsehen. Noch mehr.
Harry Potter lesen.
Jetzt fange ich an zu wackeln, okay? Marco, steh mal auf. Komm mal zu mir. Danke. Muss man zum Gottesdienst so gedresst kommen? Torge, hast du eine gute Hose heute an, oder? Oder sind die Lüftungslöcher hier drin angenehm? Ich bin so angesprochen worden mal. Ich war sauber gekleidet, es war frische Wäsche aus dem Schrank, aber ich wurde angesprochen, warum ich den Tag des Herrn nicht heiligen würde, weil ich nicht im Anzug kam. In Berlin, in einer ganz nahestehenden Gemeinde, wo ich sage, ups. Ja? Heike vorbildlich, meine Frau. Ja, die beiden Schwestern hier. Ich sehe nicht so wahnsinnig viele Röcke und Kleider heute. Naja, und über das Thema Haarlänge müssen wir auch nochmal reden, Leute. Hm? Nein, also das sind für mich alles Dinge, die für mich erstmal zur Grauzone gehören, weil man kann bestimmte Bibelstellen heranziehen, aber das sind für mich Themen, die hiermit in diesen ganzen Komplex hineingehören. Okay, mach mal aus, bitte. Die Bibel sagt gar nicht so deutlich, wer stark und wer schwach ist. Das kann eine arrogante Selbstüberschätzung sein. Ich bin der Starke und du bist der Schwache. Das ist auch völlig unwichtig. An meinen Reaktionen auf den anderen merke ich, wozu ich mich halte. Wie der schon wieder rumläuft. Der hat den Herrn nicht verstanden. Wenn sowas in meinem Herzen aufkommt, weil hier irgendeiner mit abgeschlappter Kleidung reinkommt, dann fühle ich mich als stark und den anderen als schwach. Aber wirklich stark ist der, der gute biblische Argumente hat für ein bestimmtes Ding. Nehmen wir Jürgen zum Beispiel. Jürgen hat die Tendenz, ich hoffe, ich hau dir jetzt nicht um die Ohren, nee, tu mal eigentlich nicht, Jürgen hat die Tendenz, Besprechungen, Arbeitsbesprechungen grundsätzlich auf den Sonntagnachmittag zu legen. Ansgar hat eine gewisse Meinung zu dieser Thematik, Sabbatgebot und so weiter. Und Ansgar kommt deswegen zu diesen Besprechungen nicht. Das finde ich nicht tragisch, habe ich einen Termin weniger. Aber das war immer faszinierend zwischen uns. Jürgen ist der Starke und sagt, das Sabbatgebot gilt nicht mehr. Es wird im Neuen Testament nirgendwo wiederholt, im Gegensatz zu den anderen neuen Geboten. Gilt nicht mehr. Und Ansgar, der Schwache, hängt immer noch an diesem alten Ritual, dass der Herr am siebten Tag ruhte. Und ich will es auch gerne tun, deswegen stehe ich hier vorne und predige. So viel zur Inkonsequenz der Familie Prelang. Es kommt im Tagesgeschäft vor, dass wir uns irgendwie als reif, als gewachsen, als besonders theologisch gebildet darstellen oder verstehen und dass wir über die Schwächeren, die vielleicht einfach noch nicht so weit sind, abschätzig nachdenken. Und das, Leute, wollen wir bitte ab heute nicht mehr tun. So gut es geht. Und wenn wir es tun, bitten wir den Herrn um Vergebung. Und wenn sich das irgendwie durch unsere Visage, durch unsere, das ist ein französisches Wort, hä? Was heißt das auf Deutsch? Gesicht? Hast du eine Visage? Das ist eigentlich ein Schimpfwort im Deutschen, ne? Also wenn wir durch unsere Mimik, wenn wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir den anderen verachten, dann müssen wir auch zu dem anderen hin und sagen, sorry, mir ist mein Gesicht schon wieder entglitten. Aber es darf nicht sein. Ich denke da auch an mich. An der Stelle. Hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Die Selbstbewussten sind eher geneigt, sich stark zu fühlen, als die, die sowieso sich nicht trauen, auch nur Piep zu sagen. Aber auch die Schwachen müssen aufpassen, dass sie den anderen, der vielleicht bestimmte Dinge tut, wo sie denken, das darf man doch gar nicht. Dass sie den nicht verurteilen deswegen. Also ich darf Jürgen nicht verurteilen, um nur das Beispiel zu nehmen, weil wir uns gut verstehen, er fühlt sich da nicht angegriffen. Ich darf nicht sagen, Jürgen, du übertrittst das Gebot des Herrn an der Stelle. Weil es tatsächlich eine Streitfrage unter den Christen ist. Ob das Sabbatgebot noch gilt, ob vielleicht ein anderes Gebot gilt. Da darf ich ihn nicht verurteilen. Wir können uns irgendwann mal hinsetzen und über das Thema reden. Das macht dann auch Spaß mit einem netten Glas Rotwein. Ups, jetzt habe ich ja schon wieder ein Grauzonengebiet betreten. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir uns deswegen streiten. Dass wir uns deswegen nicht mehr ansprechen. Verachten, verurteilen, verdammen. So. Ich komme nicht drum rum, ich muss das Kapitel 3 noch ansprechen. Das ist die Bikini-Frage. Ich hatte gedacht, ich überziehe so schrecklich, dass ich die Bikini-Frage leider streichen muss, aber ich werde sie erwägen. Also ich hatte ja vorhin angedeutet, dass nach meiner letzten Predigt, die das Wort Bikini und Strand überhaupt nicht enthielt, die Diskussion hochgekommen sei, ob dem Bikini-Tragen nun endgültig verboten sei oder nicht. Und damit das Ganze fair bleibt, und ich werde mich jetzt immer auf das Stichwort Bikini beziehen, aber es gibt auch Dinge, die die Männer betreffen. Die Gegenseite war dann der Ansicht, dass man vielleicht gar kein Bier mehr trinken dürfe als Mann, weil das dazugehörige Mädchen das für falsch hält. Wie wollen wir das denn nun beurteilen? Prediger hassen solche Themen, weil man sich festlegen muss. Es ist gut, in Grundsätzen zu predigen und die konkreten Details den Zuhörern zu überlassen. Ich denke, dass wir in allem Ernst, dass wir unseren jungen Leuten, denn die betrifft diese Frage mit dem Bikini ja eher, eine faire Antwort schuldig sind. Und das möchte ich, dass das unsere Tradition wird, dass wir immer wieder fair sind und dass wir nicht sagen, sowas tut man nicht, und dann die Rückfrage, na warum denn nicht, mit, na das war schon immer so, beantwortet. Da hätte nämlich unsere Vorgängergeneration das Gleiche von ihren Eltern hören können. Es gab vor kurzem in dieser großen, vielleicht glaube ich der größten christlichen Zeitschrift IDEA, so ein Nachrichtenmagazin, gab es eine Doppelseite. Vorne auf dem Cover war es ganz groß angekündigt, da hatten sie nur eine Doppelseite zu dem Thema. Bauchnabelpiercing und bauchfrei Kleidung. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ist das okay oder nicht? Ihr wisst, wer weiß, wer ein Bauchnabelpiercing hat. Man muss bloß die Gesichter von hier aus beobachten. Ich war enttäuscht von dem Artikel, ganz ehrlich. Also erstens die erste Doppelseite. Also das war, wie gesagt, zwei Seiten. Und die eine Seite, da wurden irgendwelche Schulleiter von christlichen Bekenntnisschulen interviewt, wie sie es handhaben würden. Reiß raus, Stopf in Tonne, hat mir gar keinen Informationsgewinn gebracht. Auf der anderen Seite hat sich dann ein Theologe zu dieser Frage geäußert. Und da hatte ich ja gehofft, okay, jetzt komm noch mal mit den Argumenten, mein Freund. Und unabhängig von meiner konkreten Position, die ich habe, war ich von der Antwort ebenfalls enttäuscht. Der Mann schaffte es nicht, einen für mich wenigstens nachvollziehbaren Standpunkt zu präsentieren. Er hat es nicht geschafft, mir von der Schrift her zu zeigen, dass das, was er denkt, schriftgemäß ist. Er hat eine Position gehabt. Er hat Bibelstellen gebracht. Die Bibelstellen kannte ich. Aber irgendwie habe ich das eine und das andere nicht wirklich zusammengekriegt. Ja, das Thema war das gleiche, aber die Aussage nicht. Er versuchte aus dem Schamgefühl von Adam und Eva im Garten Eden abzuleiten, dass die heutige bauchnabelfreie Kleidung unmoralisch sei. Und da habe ich dann einfach als Exeget paar Rückfragen. Die wurden aber leider in dem Text nicht beantwortet. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nur gesagt, dass ich seine Argumentation nicht nachvollziehen kann. Über seine Position und meine Position habe ich noch gar nichts gesagt. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht habe ich ihn nicht richtig verstanden. Wir können den Artikel ja selbst mal lesen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich diesen beiden Modetrends, Löcher in den Körper zu machen oder die dann auch zu zeigen, zustimme. Aber ich denke, wir müssen einfach fair bleiben in dieser ganzen Geschichte und in der Bikini-Frage. Wir dürfen nicht Eisegese betreiben. Das ist nämlich dann, wenn man eine Idee nimmt, eine Lehre nimmt, die Bibel aufmacht und sie versucht reinzudrücken. Und dann sieht man, oh, da steht sie ja. Sondern, dass man tatsächlich gucken muss, was da steht. Und das ist zumindest in diesem Artikel nicht gelungen. So, nun neigt sich der Sommer deutlich zur Neige und die meisten werden allein schon wegen der angeblichen Kälte draußen auf Bikini und Co. verzichten. Aber das Problem bleibt und die Frage auch, verbietet die Bibel Bikini und andere reizvolle Kleidungsstücke? Als ich Römer 14 las, insbesondere diese Verse da so im Viererbereich, hätte ich am liebsten in meine Bibel reingeschrieben. Problem ist, es ist eine Computerbibel, da kann man so schlecht reinschreiben. Auf jeden Fall nicht, dass man es wieder sieht. Da habe ich gesagt, ey, das Ding müsste man mit Coolness überschreiben. Ich weiß nicht, kennt ihr Leonard Bernsteins West Side Story? Ja, ich glaube Ende der 60er Jahre entstand ein wunderbarer Musical über irgendwo in Amerika, streiten sich die Puerto Ricaner mit den sogenannten Ureinwohnern. Und da gibt es dann ein Lied, vielleicht kennt ihr das, wo sie da unten im Parkhaus rumlaufen. Da gibt es ein Lied, das heißt einfach nur Stay Cool. Egal was passiert, Stay Cool. Und genau das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich hier, ja. Wer isst, verachtet nicht, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer isst, richte den nicht, der ist. Der Gott, Gute, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Er fällt dem eigenen Herrn da. Stay cool. Ganz unaufgeregt an die Sache rangehen. Der Tenor, 1. Korinther 8. Kann man mit 1. Korinther 8 Bikini verbieten? Es steht wörtlich nicht da, das ist uns schon klar. Hä? Aber kann man diese Bibelstelle nehmen und sagen, deswegen darfst du nicht? Ich habe vorhin schon beantwortet, ich denke, man kann diese Bibelstelle zunächst nicht dafür benutzen. Denn 1. Korinther 8 geht davon aus, der Schwache sieht mich, den Starken, etwas tun. Der Schwache macht danach genau das Gleiche, was gegen sein Gewissen verstößt. Ansgar im Bild rennt im Bikini am Strand rum und denkt, dass er damit sündigen würde. Naja, ihr habt den Witz vorhin schon gehabt. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich zum Bikini-Tragen verführt würde dadurch. Wäre lustig, hä? Von daher denke ich, dass zunächst 1. Korinther 8 nicht gilt. Aber das, was er in 1. Korinther 8 schreibt, bezieht sich doch nicht nur auf Götzenopferfleisch, oder? Wie kommt denn Paulus zu seiner Antwort, die er auf diese konkrete Frage gibt? Denkt daran, die Korinther schreiben an Paulus einen Brief. Du, wir haben folgende Fragen. Wie ist das mit dem Heiraten? 1. Korinther 7 ist das, glaube ich. Ja? Was ist mit dem Götzenopferfleisch? 1. Korinther 8. Wie ist es mit der Kopfbedeckung? 1. Korinther 11. Wie ist es mit dem Mahl des Herrn? Auch 1. Korinther 11. Immer wenn bei euch in der revidierten Elberfelder steht, was aber das Blablabla betrifft, dann bezieht er sich, so zumindest die Meinung, einhellige Meinung der Ausleger, bezieht er sich immer auf eine Anfrage. Also hier haben die Korinther ihm eine konkrete Frage gestellt. Und auf eine konkrete Frage antwortet der gute Seelsorger auch ziemlich konkret. Und das tut er hier in 1. Korinther 8. Und deswegen sagen wir, tja, es bezieht sich auf Götzenopferfleisch, nicht auf Bikinis, schmeißt das Kapitel weg, wir können es nicht gebrauchen. Nein. Dann müssen wir in der Bibel Hunderte, Tausende, vielleicht zigtausende von Fragen und Antworten haben, die jeden Einzelfall im Leben eines Menschen beantworten. Und zwar nicht nur den Einzelfall heute im Jahr 2003, sondern auch im Jahr 1985, im Jahr 243, im Jahr 40 nach Christus und. So ist die Bibel nicht. Und das ist wichtig, dass man das erkennt. Die Bibel vermittelt in der Regel sehr gerne Grundsätze, viel lieber als Einzelfälle. Aber manchmal benutzt sie auch Einzelfälle, um Grundsätze zu verdeutlichen. Wir haben in 1. Korinther 8 den Fall, dass jemand ein Recht auf etwas hat, Götzenopferfleisch essen. Und warum soll er es nicht nutzen? Weil es verboten ist, Götzenopferfleisch zu essen? Nein. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. 1. Korinther 10, 23 und 24. Genau zu diesem Thema. Ihr ahnt vermutlich, worauf ich hinaus will. Und liebe Geschwister, die an diesen süßen Bikinis und an ähnlichen netten Kleidungsstücken so gerne festhaltet. Ich bitte euch im Namen Jesu, lest einfach, was da steht. Was steht da? Hört doch, was Gott sagt. Alles ist erlaubt. Tragt dein Bikini. Okay? Will jetzt jemand gehen oder will er den nächsten Satz noch hören? Aber nicht alles ist nützlich. Wofür nützlich? Deinen schicken Körper auszustellen? Meint das Paulus? Nicht alles erbaut. Wir hatten über Erbauung schon mal gesprochen, hier Auferbauung. Da geht es tatsächlich, dass der Geist, dass der Leib Christi stärker wird. Dass der einzelne Christ fester wird in seinem Glauben. Bikini ist erlaubt. Punkt. Aber bringt er etwas? Nützt er dem anderen? Erbaut er den anderen? Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Da steht das Wort auch in diesem Satz lustigerweise nicht drin. Jeder suche auch das anderen, aber vorrangig das Seine. Nein, da steht da nicht. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Das ist das Ziel, dass ich dem anderen eine Hilfe bin. Wenn du deinen eigenen Vorteil suchst, wenn es dir darauf ankommt, und das meine ich nicht böse, ja, dich zu präsentieren, oder du schön findest, braun zu sein, oder weil es bequemer ist, ist mir doch völlig peng, worum es geht. Ich denke bei all dem, dass das nicht das Ziel eines gestandenen, eines vielleicht auch reiferen Christen ist. Wenn du deinen eigenen Vorteil suchst, dann suchst du nicht das gleiche Ziel wie Jesus. Dann lebst du nicht so, wie Jesus selbst gelebt hat und wie er es auch von uns erwartet. Römer 14, 7. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Wir Christen leben nicht uns selbst, sondern wir leben Gott. Keiner stirbt sich selbst. Wem hast du denn dein Leben übergeben, als dein Kind Gottes wirklich wurdest? Willst du weiterhin so leben, wie es dir gefällt und wie es dich und deine Attraktion des Körpers in den Mittelpunkt stellt? Paulus sagt in Vers 8, denn sei es auch, dass wir leben. Wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben und sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Vers 13 ist ein schwieriger Vers von der Übersetzung her. Da heißt es, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht. Darüber denkt nach, darüber ringt, darüber kommt zu einem Urteil, zu einem Ergebnis. Das überlegt, dass ihr dem Bruder oder der Schwester keinen Anstoß oder kein Ärgernis gebt. Wir sollen eine sorgfältige Entscheidung treffen, so wie es ein Richter tut. Eine sorgfältige Entscheidung, was gut ist für mein Gegenüber. Für meinen Mitgläubigen, für den Jesus brutal am Kreuz hingerichtet wurde. Vers 19, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Es geht immer wieder darum, ob uns das passt oder nicht passt. Aber das ist nun mal das Herz des Evangeliums, dass wir uns zurückstellen und Gottes Interesse in den Vordergrund stellen. Und Gott sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. In Vers 21 heißt es, ich lese jetzt mal ganz bewusst aus der Schlachter 2000 vor. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Ich denke, das steht dort. Und das ist meine Antwort auf die Bikini-Frage. Ich möchte noch ein logisches Argument bringen. Wir hatten 1. Korinther 8, der Christ, der Schwache, hat Angst, Götzenopferfleisch zu essen. Was soll der Starke tun? Er soll darauf verzichten. Warum soll er darauf verzichten? Weil es falsch ist? Nein. Also wenn das nicht angekommen ist, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt. Ne? Also er soll verzichten um des Gewissens des anderen willen. Aber der Typ irrt. Der Schwache irrt. Er weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Aber diesem Irrenden zuliebe soll ich auf etwas verzichten. Wenn wir jetzt sagen, also er sündigt ja nicht wirklich, das ist der Punkt. Ja, wenn er das Fleisch essen würde, würde er nicht sündigen. Aber wenn manche Männer und manche Jungs, also Jungs und Männer, euch am Strand in eurer Kleidung sehen, dann machen sie nicht etwas, was nur in ihrem Gewissen Sünde ist, sondern sie sündigen tatsächlich. Sie kommen nämlich auf die schmutzigen Gedanken und zu den schmutzigen Taten danach. Das heißt, wenn ich schon auf ein Recht verzichten soll, weil der andere in seinem eigenen falschen Denken sündigt, wie viel mehr müsste ich denn dann auf ein Recht verzichten, weil der andere danach tatsächlich sündigt? Also sagen 1. Korinther 8 gilt nicht. Stimmt in der engen Auslegung. Aber ich sage mal, der Fall ist ja noch viel schärfer. Der Typ sündigt ja überhaupt nicht, wenn er das Götzenopferfleisch ist. Und trotzdem soll ich darauf verzichten. Umso mehr muss ich doch auf etwas verzichten, was meinen Bruder zur tätigen Sünde, zur tatsächlichen Sünde, zur objektiven Sünde vor Gott verführt. Ich hoffe nun, dass ich dieses Gebiet mit der Grauzone in diesen beiden Predigten ausreichend beackert habe. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, so alle Kurven mitzukommen. Ich wünsche uns allen, dass diese Gemeinde ihre Vielfalt, die faktisch da ist, für die ich so dankbar bin, dass ihr sie nutzt. Lasst uns unsere Vielfalt nutzen. Unter anderem dazu, die Liebe Gottes, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen hat, auch zu praktizieren. Und damit ein Scheinwerfer erster Güte in dieser dunklen Welt zu werden. 3 Verse zum Abschluss. Römer 15. Der Anschluss zu dem, was wir gerade gelesen haben. Römer 15, 1 bis 3. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen.